Von unserer Seite war halt die Wahrnehmung einmal die, dass man Migrantinnen oder Migranten im Engen oder überhaupt Minderheiten im Allgemeinen in Massenmedien dargestellt werden, ist oft unter dem Aspekt, dass halt irgendeine kriminelle Geschichte gelaufen ist oder irgendein einen negativen Zusammenhang oder folkloristische Darstellung ist und insofern ein verzerrtes Bild der Wirklichkeit einmal ist. Und zum anderen Hemmschuh vielleicht unter dem Aspekt, was Medien für Funktionen in unserer Gesellschaft haben, auch für Funktionen jetzt in unserem politischen System, wie man quasi Mehrheiten auch organisieren kann oder wie man kommunizieren muss. Und von daher ist wieder eine Verzerrung der Wirklichkeit gibt, in dem Sinn, dass in Linz beispielsweise 11,5% der Bürgerinnen und Bürger nicht die österreichische Staatsbürgerschaft haben. Wenn man das jetzt noch mit einbeziehen würde, die österreichische Staatsbürgerschaft haben, aber nicht Deutsch als Muttersprache haben, wäre die Gruppe vermutlich nur um einiges größer. Das heißt, es ist eigentlich insofern, wenn man jetzt sagen würde, 11,5% der oberösterreichischen Nachrichten oder 11,5% der Rundschau müssten eigentlich in einer anderen Sprache dargestellt sein, ist da ein ziemliches Missverhältnis und insofern sind wir jetzt zu dem auch zweideutig gemeinten Titel kommen. Ich würde jetzt die Kolleginnen und Kollegen bitten, in der Runde sich selbst vorzustellen und eben in Bezug zu dem Thema und dass wir dann in der zweiten Runde eben zu dem Thema enger Bezug nehmen und wir haben auch ein Funkmikrofon und würde euch im Publikum bitten, und soweit Bedarf ist und gewünscht ist, an der Diskussion teilzunehmen. Cornelia, fangst du vielleicht an, bitte?
Also mein Name ist, geht's, hört man was? Mein Name ist Cornelia Kogoy, ich bin Generalsekretärin der Initiative Minderheiten und zusätzlich den Zugang, dass ich Kommunikationswissenschaftlerin bin, mit Schwerpunkt Minderheitenmedien.
Ich bin Sierwey Spanner, Mitglied der AIB, also Auslandintegration Bayreuth Linz. Unser Wunsch ist, dass die Medien einfach uns mehr Möglichkeit geben, diese Stimme der Menschen, was wir vertreten, einfach in Tageslicht bringen und die gut vertreten können.
Mein Name ist Jon Bracher, ich komme aus Zürich. Ich bin hier als Vertreter von Radio Lora. Mein Bezug zum Thema ist vermutlich vor allem mal der, dass Radio Lora einen bestimmten Ruf hat in Bezug auf Integration von Minderheiten. Entsprechend sind wir, da bin ich auch gerne jemanden ausgewählt, also ich habe mich dann gleich selbst ausgewählt, um Lora hier zu vertreten. Und ja, ich denke, das ist das. Also ich kann dazu noch sagen, dass ich selbst im Radio Lora Sendungen in Spanisch moderiere und insofern halt eben auch noch einen bestimmten Bezug habe in der Hinsicht auch.
Mein Name ist Reinhard Deik, ich bin Kulturstadtrat von Linz und ich bin Unterstützer des Froh. Danke.
Das ist hier ein angenehmer Status. Mein Name ist Helmut Glitzander, ich bin Leiter der ORF Minderheitenredaktion Heimat, fremde Heimat, jeden Sonntag 13.30 Uhr bis 14 Uhr. Ja, und ich wurde dankenswerterweise hierher eingeladen, um die Position des ORF in diesem vielfältigen Geflecht darzustellen.
Mein Name ist Nadir Tervisic, ich komme aus Bosnien, seit 10 Jahren in Linz in Österreich. Seit März 1999 mache ich eine Sendung beim Radio Froh unter dem Namen Radio Bosnia. Bezug zu diesem Thema, also ich bemühe mich, meine Landsleute informieren über Ereignisse in Heimat und in Österreich.
Ja, Nadir, in dem Zusammenhang würde mich interessieren, du bist ja auch Mitglied beim Bosnischen Club.
Ja.
Der gibt auch eine Zeitung heraus. Ihr habt beschlossen, auch ins Medium Radio zu gehen. Was war für dich Anlass jetzt und was erwartet ihr euch und was sind die ersten Erfahrungen jetzt in der Arbeit mit dem Medium?
Also, ersten Erfahrungen sind schlimm. Also, ich muss so anfangen. Es tut mir leid, aber es ist so. Es handelt sich am besten um Präsenz, die Ausländer in Medien. Also wir sind ein Quasi-Joker von der politischen Partei, wenn die fangen die Wahlen oder was anderes, dann apropos Haider und ÖFPE, also die Thema Medien als Heimschuh oder Meinungsmachung, sage ich besser, kann man sagen, aber von Medien haben wir nicht viel profitiert, sage ich.
Gut, vielleicht gehen wir weiter in der Runde. Herr Glezander, Sie werden da auch Probleme haben jetzt oder öfters davor stehen, quasi in einer Grätsche stehen zu müssen. Einerseits einmal, also die Frage, wer ist die Zielgruppe, für die Sie das Programm machen und wie geht man mit so Themen beispielsweise um, wenn eine Novellierung von Asylgesetzen passieren? Was ist der Policy innerhalb vom ORF? Was gibt es da für einen Auftrag von der Intendanz? Mit was für Problemen haben Sie da zu tun?
Also, ich beginne hinten, wenn ich darf. Policy innerhalb des ORF gibt es keine. Wir verstehen uns, Heimatfremde Heimat, die Redakteure, von denen die weitaus überwiegende Mehrheit Zuwanderer, aber auch Volksgruppenangehörige, als auch einheimische Urösterreicher, wenn man so will, oder Sudetendeutsche in der dritten Generation, was immer, halt eine Mischung. Wir verstehen uns als Journalisten. Das heißt, für uns ist Berichterstattungswert, was auch in der Zeit im Bild Berichterstattungswert hat, nach denselben Kategorien. Wir betreiben, das unterscheidet uns ein bisschen von anderen Sendungen, die es in Europa gibt, die es zu Teil in Österreich gibt. Wir unterscheiden uns hier, es gibt bei uns keinen anwaltschaftlichen Journalismus. Das heißt, dass wir für Anliegen von Minderheitengruppen oder von einzelnen Angehörigen dieser Gruppen eintreten. Unsere Position ist ein bisschen so, wie das heute Nachmittag der Herr Dr. Hakan Gürses als Chefredakteur der Stimme dargestellt hat. Nicht zu umsonst gibt es ja viele Berührungspunkte zwischen uns und Zusammenarbeiten. Wir sehen Minderheitenfragen übergreifend. Was soll das meinen? So, wie der Dr. Gürses gesagt hat, eine Allianz der Minderheiten. Genauso treten wir in der Sendung mit kritischem Journalismus, und der hat auch einen Hintergrund im Rundfunkgesetz, dazu komme ich gleich, mit kritischer journalistischer Annäherung den Fragen zum Beispiel der Menschenrechte ein. Wir gehen diesen Punkten nach. Das ist unser Ausgangspunkt, und zwar heißt es hier im Rundfunkgesetz, Paragraph 2.2, wo der Programmauftrag geregelt ist, da steht zum Beispiel auch drinnen, dass der ORF über Religion zu berichten hat, über Sport. Über Minderheiten hat er nicht zu berichten, steht nicht im Rundfunkgesetz. Aber es steht, dass er für mehr Verständnis in Fragen des demokratischen Verständnisses des Zusammenlebens, so interpretieren es wir, Verständnis heißt ein bisschen was von Zusammenleben, zu sorgen hat. Darauf berufen wir uns und unseren Sendungsauftrag. Und ja, und ich denke, dass wir mit dieser Strategie ganz gut fahren. Unsere Erfolgsziffern sind recht gut. Wir sind in Europa das meistgesehene Minderheitenmagazin. Braucht niemand hier glauben, dass wir nicht einem Quotendruck unterliegen. Den gibt es für alle Sendungen im ORF. Und wenn es ihn nicht ausgesprochen gibt, dann gibt es zumindest eine nachfolgende Sendung, die möglichst viele Seher von der vorhergehenden Sendung haben will. Das ist das Minimum des Quotendrucks. Das heißt auch, wir sind gezwungen, erfolgreich zu sein. Wir sind es auch. Wir haben im Vollkonkurrenzhaushalten rund 12% Marktanteil, was ganz beachtlich ist. Wir haben jeden Sonntag weit über 100.000 Seher, österreichische Seher, einheimische, wenn man so will, weil Teletest nur Einheimische erfasst, österreichische Staatsbürger. Und da werden halt ein paar, man weiß es nicht, ein paar Eingebürgerte drunter sein. Aber wir wissen auch anderen Untersuchungen, dass wir rund 150.000 Zuwanderer im weitesten Sinn und Volksgruppenangehörige jeden Sonntag haben. Das heißt, dieses Konzept der übergreifenden Berichterstattung, wo, wenn man so will, einerseits die Demokratie, andererseits der Mensch im Mittelpunkt steht und nicht die Zugehörigkeit zu einer Gruppe, ist ein erfolgreiches Konzept. Und ja, wir machen das jetzt 10 Jahre und wir werden es noch eine Zeit lang weitermachen. Habe ich damit einmal grundsätzlich diese Fragen angerissen wenigstens.
Ja, ich denke mal, die Kollegen werden dann eher noch was dazu sagen können oder Fragen stellen können. Herr Stadtrat, Sie sind ja nicht unmittelbar jetzt für Minderheitenfragen zuständig. Ich sage mal, aber mittelbar vielleicht so, indem Sie Kulturstadtrat sind, einerseits für Frage Froh beispielsweise auch zuständig, also in Medienfragen auch zuständig zum Teil und auch in kulturellen Fragen. Wie schaut es auch in Kulturfragen beispielsweise aus? Was gibt es da für Unterstützung von der Stadt in dem Bereich für Minderheitengruppierungen?
Ja, also wir bemühen uns bei unserem Kulturprogramm hier in der Richtung, dass wir Begegnungstage organisieren, das schon seit längerer Zeit mit wechselndem Erfolg. Wie funktionieren diese Begegnungstage? Wir laden die Vertreter der ethnischen Minderheiten, der ausländischen Kulturvereine ein und versuchen, ein gemeinsames Programm zu machen, das, wie schon gesagt, das funktioniert mit wechselndem Erfolg. Das hängt natürlich auch immer wieder von der Kooperation ab und auch von der Brisanz der Themen, wenn Sie so wollen. Das macht also der Magister Denkmeier, betreut dieses Programm mit großem Engagement, muss ich sagen. Und wir haben vor kurzem auch einen Preis für innovative Kulturarbeit in dieser Richtung geschaffen und an 6 Gruppierungen vergeben, die sich für die Integrationsarbeit verdient gemacht haben. Ich glaube, das ist also ein sehr guter Ansatz, und den wir also weiter verfolgen werden. Und zum anderen natürlich bin ich sehr froh, dass und sehr glücklich eigentlich, dass hier das Radio Froh, und das war ja einer der Gründungsaufträge, hier ein sehr, sehr engagiertes Programm macht für ethnische Minderheiten und natürlich auch noch andere kulturelle Institutionen mit einbindet, sozusagen ein Netzwerk schafft. Das ist also etwas, was uns sehr hilft und was sehr unterstützungswürdig ist, und da können Sie also mit uns rechnen. Und weil Herr Magister Hummer von der Volkshochschule hier ist, möchte ich nicht unerwähnt lassen, dass die Volkshochschule gemeinsam mit der Stadt Linz und der Arbeiterkammer eine Medienwerkstatt eingerichtet hat, um hier auch eine Art Ausbildungsarbeit für Medienarbeiter zu betreiben, draußen in der Muldenstraße. Er wurde also wirklich ein sehr modernes und am letzten Stand der Technik eingerichtet, ein Medienwerkstätte eingerichtet für Radio und Fernsehen, wo nicht nur die Senioren hier ihre Sendungen machen, sondern wo eben, und da gibt es ein Konzept, auch junge Leute hier mit eingebunden werden, die hier trainiert werden, die ausgebildet werden als Medienarbeiter, ja, um eben die Sendungen für unsere ausländischen Freunde zu machen. Und das finde ich ganz großartig. Ich würde sagen, ich habe also entsprechende Gespräche geführt und habe die Konzepte vor mir. Und die erste Sendung wird also, der erste Kurs wird im Frühjahr starten. Club International Radio Workshop mit ausländischen Jugendlichen. Ich darf das also hier jetzt auch so breit sagen, ein Grundkurs mit 16 Stunden für die Zielgruppe 15- bis 18-Jährige und Die Anmeldung läuft über den Herrn Gewenz, Sejuk Gewenz. Also ich glaube, dass also das eine gute Sache ist. Medienwerkstatt Linz, Pädagogische Akademie des Bundes, Projektgruppe Interkulturelles Lernen, Radio Froh und VHS. Das ist natürlich ein Weg, der sehr stark in die Praxis hineingeht. Und so stelle ich mir auch die Kulturpolitik der Stadt Linz vor, dass wir also derartige Initiativen in dieser Richtung unterstützen.
Gut. Jon Bracher, du bist von Radio Lora. Zu dem Thema jetzt im Engeren, wie siehst du das? Hat sich aufgrund der Arbeit von Radio Lora jetzt in den anderen Massenmedien beispielsweise die Art der Darstellung dieses Themas verändert? Oder habt ihr so eine wichtige Funktion in dem Bereich, dass ihr das allein nicht abdeckt? Oder was hast du da überlegt dazu?
Also grundsätzlich kann ich sagen, dass ich nicht glaube, dass wir irgendeinen Einfluss haben auf die anderen Medien. Also ich glaube nicht, dass ich durch die Arbeit von Radio Lora irgendetwas geändert hätte. Ich glaube eher im Gegenteil, also die Existenz von Radio Lora beruhigt eher das so quasi das Gewissen von den Leuten, die sonst aktiv werden müssten, also oder sollten. Ich denke zum Beispiel jetzt eben, der Zugang zu Medien für sprachliche Minderheiten ist meines Erachtens eigentlich Sache des Staates, oder nein, nicht Sache des Staates, aber ich finde jedenfalls, der Staat sollte da irgendwie auch etwas dafür tun. Schließlich ist der Staat Schweiz nicht unschuldig daran, dass wir so viele Migrantinnen bei uns haben. Zum Teil haben wir die auch aktiv geholt. Mittlerweile holen wir sie nicht mehr dermaßen aktiv, aber dadurch, dass der Reichtum auf der Welt so schlecht verteilt ist und so viel davon in der Schweiz ist, ist es natürlich nicht zu verhindern und eigentlich, also meiner persönlichen Meinung nach, eigentlich zu begrüßen, dass mehr Leute kommen und sich was davon abholen. So gesehen bin ich eigentlich schon noch verblüfft, dass der Staat so tut, dass als wäre er total unschuldig daran, dass wir so viele sprachliche Minderheiten in der Schweiz haben und dass er in diesem Unschuldsgehabe drin sich so quasi ausruht und sagt, wir müssen eigentlich gar nicht so viel tun. Was den Zugang zu Medien betrifft, im Raum Zürich, wenn es Radio Lora nicht gäbe, dann glaube ich nicht, dass der Staat aktiv geworden wäre und Radio Lora gegründet hätte. Ich glaube auch nicht, dass die Arbeit von Radio Lora irgendwie irgendwas geändert hätte. Also im Gegenteil, ich glaube, das zementiert höchstens noch die Untätigkeit des Staates und privater kommerzieller Medien.
Sie haben im vorgehenden Vortrag schon die Art der Darstellung kritisiert in den Massenmedien. Sie sind ein Mitglied des Ausländerintegrationsbeirates. Könnte man es vielleicht noch mal kurz wiederholen, die Position jetzt für unser Publikum zu Hause an den Radiogeräten und hier das neue Publikum, was ist dann zu kritisieren, was wären Ansätze, das zu ändern?
Ja, also der Beirat praktisch hat die Aufgabe, diese Stimme von den Minderheiten oder die Wähler praktisch vertreten, also wir sind ein Brücke zwischen Minderheiten, ausländische Mitbewohner und Stadt. Und also wir greifen jede Mittel zu, dass wir unsere Aufgabe praktisch erfüllen. Dazu gehören die Medien. Es besteht leider keine gute Verbindung oder Kontakte. Es besteht schon die Kontakte, aber da muss Beirat oft selber zugreifen, so wie Presseaussendungen machen. Wir haben einmal in Radio Froh eine Sendung gehabt, aber mehr nicht, und das ist kein gutes Signal, kein positives Signal für diese Menschen, die in der Stadt, also diese 11% von ausländischen Mitbürgern, die in der Stadt leben. Nach unserer Meinung oder unserem Wunsch wäre, dass die Medien einfach mehr forschend praktisch mit dem Thema umgehen und ein bisschen selber die Thema auseinanderbringen und irgendwie studieren. Ein bisschen so zukunftsorientiert sein und nicht immer mit Ist-Zustand sich auseinandersetzen, sondern auch ein bisschen über Zukunft auch sich äußern und die Themen zugreifen.
Ja. Cornelia, du hast die wissenschaftlich gearbeitet zu dem Thema Minderheitenmedien. Bei den meisten ist es jetzt mal so darum gegangen, sich Freiräume zu schaffen. Wie schaut es aus mit Verbindungen herstellen zwischen den einzelnen Minderheitenmedien oder Minderheitengruppierungen?
Ja, also ich glaube, dass das ein sehr wichtiges Modell ist, sich untereinander zu vernetzen. Freiräume nehmen an, dass du unter Freiräume ja verstehst, eben in freien Radios sich Freiräume zu schaffen, dass das natürlich ein wichtiges Konzept ist und dass der Zugang zu den Medien für Minderheiten Gesellschaft, also demokratiepolitische Geschichte ist. Das ist einmal erstens. Und dass es aber gleichzeitig wichtig ist, dass sie auch in den Massenmedien, in den Mainstream-Medien vertreten sind oder vor allem ihre Themen, also Minderheitenthemen vertreten sind. Denn es wird so, dass in den Mainstream-Medien wird sehr viel über sie, über Minderheiten gesprochen. Und sie sind praktisch Thema der Mainstream-Medien. Und ich denke, wie eben der Helmut Beisel heute schon gesagt hat, es war so, dass in Kärnten halt in den Printmedien minderheitenfeindlicher Diskurs in den letzten Jahrzehnten geherrscht hat. Also die Minderheit war Objekt einer Medienberichterstattung. Heute haben wir das Gleiche mit den Zuwanderinnen. Da wäre zum Beispiel ganz wichtig, weil du früher auch Funktionen angedeutet diesen Begriff Funktionen der Massenmedien hergestellt hast. Das eine dieser Funktionen ist sicherlich die Artikulationsfunktion, eine der klassischen Funktionen der Medien. Und gerade eben das, dass sich Minderheiten auch selbst artikulieren, also das wäre eben sehr wichtig.
Ja, ich möchte jetzt die Diskussion mit dem Publikum eröffnen quasi und stelle mir die Frage in den Raum, wer eine Frage hätte und ein Statement abgeben möchte.
Ich hätte eigentlich...
In Namen bitte dazu sagen.
Ich bin der Hussein Ikada, Vertreter der kurdischen Kultur- und Sportverein, Radio kurdische Stimme auch. Ich hätte eigentlich drei verschiedene Fragen an drei verschiedene Personen in drei verschiedene Varianten. Aber ich sehe leider Vertreter von MediaTV nicht im Podium, ja, auf dem Podium. Und ich beginne mit Herrn Plätzander bezüglich Fremde, Heimat, Fremde. Wollte ich fragen, ob Fremde, Heimat, Fremde ist ein ersetzbares Programm für so viele Minderheiten, die in Österreich leben, für so viele religiöse, nationale und verschiedene Minderheiten, ausländische Minderheiten im ORF, oder sollte andere Alternative geben? Darf ich die Fragen weiter an Herrn Stadtrat? Hätte ich auch eine Frage bezüglich Förderungen für Kulturvereine und Kulturtätigkeiten. Da wir als kurdischer Kultur- und Sportverein veranstalten insbesondere Nowroz-Fest. Nowroz-Fest, unser sehr wichtiges neues Jahrfest am 21. März, meistens im neuen Rathaussaal. Da wir haben wirklich sehr hohe Ausgaben aus Grund, dass unsere Künstler und Musiker aus verschiedenen europäischer Länder nach Linz fliegen müssen. Und was wir vom Kulturamt bekommen als Förderung, ist nicht mal vielleicht Flugticket für zwei Sänger oder zwei Leute. Die Einnahmen sind bei uns auch zu wenig, weil wir können auch die Leute nicht ausrauben, weil sie ein paar Stunden bei uns ein bisschen kurdischer Musik genießen. Die fragen natürlich, warum ein Österreicher geht in eine Veranstaltung, zahlt für Eintritt 50 oder höchstens 80 Schilling, warum eine Kurde für Nowroz-Fest für eine Veranstaltung 200 Schilling zahlen muss. Da natürlich, ich werde ihm auch natürlich Recht geben. In dem Bezug. Und dritte Frage hätte ich an Herr Deler Akrey, Vertreter der Media TV. Da wollte ich über Geschichte von Med TV und Media TV, der einmal als Med TV verboten worden ist und jetzt als Media TV wieder bewilligt worden, vielleicht durch die Europäische Union. Wie schaut aus die Zukunft von Media TV, ob Media TV kann weiter senden, ohne Sorgen zu machen, dass nochmals von, sage ich jetzt, direkt von der Türkei oder irgendwelche Gegner bedroht zu werden. Ich bedanke mich.
Ja, machen wir es vielleicht in der Reihenfolge, wie die Frage gestellt worden ist. Herr Glitzander, glauben Sie, dass das Angebot ausreichend ist?
Also, das Angebot im Fernsehen ist mit diesen 30 Minuten wöchentlich. Dann haben wir noch 14-tägig eine Dreisatzsendung, die wird auch ganz beachtlich in Europa verfolgt. Wir wissen das aus den Reaktionen. Also das spezifische Zielgruppenangebot zu im weiteren Sinn demokratiepolitischen Fragen des Zusammenlebens zwischen einheimischen und ethnischen Gruppen, wenn man es einmal so will, irgendwie grob definieren, wobei wir auch andere Minderheitenbegriffe wieder in der Sendung verwenden. Aber von dieser Größenordnung sage ich, ja, ich glaube, es reicht aus. Was aber nicht ausreicht, ist, und das hat die Frau Dr. Koger ja gerade angesprochen, der Zugang zu den Medien ist im Grunde genommen eine demokratiepolitische Frage. Das unterstreiche ich. Ich glaube nicht, dass der ORF eine zweite Sendung Heimatfremde Heimat braucht und schon gar nicht eine dritte. Was er braucht und was die ethnischen Gruppen in Österreich brauchen, ist der Zugang zum Medium. Nun, wie funktioniert der Zugang zum Medium? Der ORF hat hier eine Einrichtung, die nennt sich Assessment Center. So etwas findet in Wien etwa 4 bis 5 Mal im Jahr statt, in den Landeshauptstädten 1 bis 2 Mal jährlich. Und das kann man, ja, Assessment Center klingt so freundlich, nicht? Das ist, in Wahrheit heißt es Prüfung. Das ist ein beinharter Wettbewerb, wo jeweils zwischen 50 bis 100 vorzugsweise junge Menschen zusammenkommen und getestet werden. Sie werden getestet auf Allgemeinwissen, sie werden getestet auf Sprache, sie werden getestet auf Telegenität und. Ich bemühe mich wie ein Wanderprediger seit vielen Jahren, wo immer ich in Österreich die Möglichkeit habe zu sagen, den Angehörigen von ethnischen Gruppen, bitte meldet euch. Es kostet nichts, es kostet nur einen Tag. Anmelden, testen lassen und hoffentlich kommt es durch. Wir hatten bis jetzt, und ich habe gesagt, das ist nicht so leer dahingesagt, etwa ein halbes Dutzend Menschen aus den ethnischen Gruppen bei den Assessment-Centern gehabt und die Besten haben es gerade nicht geschafft. Gerade nicht geschafft. Jetzt können wir darüber diskutieren, warum schaffen es Angehörige ethnischer Gruppen nicht beim Assessment-Center durchzukommen. Hat viele Ursachen, gehört auch zum Kreis Integration. Und im Ausland hat man ja dieselben Phänomene festgestellt. Was hat man im Ausland gemacht? Man hat zum Beispiel in Holland, aber auch in England, aber auch in Schweden, aber auch in Finnland mittlerweile, man hat Förderkurse für Angehörige ethnischer Gruppen eingerichtet und dann sind sie bei den Assessments durchgekommen, und dann waren sie im Programm. Und dann ändert sich das Programm, nicht von heute auf morgen, aber es ändert sich. Ja, ich kann auch nur hier den Appell richten, wer immer sich zum Radio machen, zum Fernseh machen, im weitesten Sinn berufen fühlt, anmelden, ORF, BAF, das steht für Berufsaus- und Fortbildung, 1136 Wien, das merkt man sich relativ leicht, und Interesse an einem Assessment zeigen. Ich bitte wirklich darum, anders wird es noch viele, viele Jahre dauern, bis sich hier die Situation ändert.
Vielleicht, ich erlaube mir, dass wir vielleicht bei diesem Thema nur kurz bleiben. Ich weiß nicht, ich glaube, Cornelia, du kannst was erzählen dazu. Es hat eine Tagung gegeben vom Volksgruppenbeirat vor 2 Wochen. Die haben dazu auch ein Forderungspaket formuliert. Ich weiß nicht, vielleicht sind sie eher über die Punkte informiert. Also beispielsweise, dass die Minderheitenthematik im Programmauftrag aufgenommen wird.
Also. Oder es sind im Prinzip relativ bekannte, um das Wort alt zu vermeiden, es sind im Prinzip relativ bekannte Forderungen. Dass sie trotzdem so gebetsmühlenartig wiederholt werden müssen, liegt aber nicht nur am ORF oder liegt nicht am ORF. Wir haben das Problem als ORF, dass wir ja nicht eine Privatfirma sind. Es gibt viele in Österreich, die sich das wünschen würden. Auch wir im ORF haben genügend Mitarbeiter, die sich wünschen würden, eine Privatfirma zu sein und dementsprechend handeln zu können. Sondern wir unterliegen Gesetzesaufträgen. Der leider viel zu früh verstorbene Präsident Schuppich als Vorsitzender des ORF-Kuratoriums und ein großer Freund unserer Sendung, er war auch Präsident der Liga für Menschenrechte in Österreich, hat seit mehreren Jahren die Forderung aufgestellt, dass Vertreter einmal von Minderheiten, gar nicht spezifiziert, sondern von Minderheiten in Hörer- und Sehervertretung, also Publikumsbeirat des ORF oder Kuratorium und Kuratorium entsandt werden. Da sitzen bis jetzt im Wesentlichen Politiker oder Menschen mit politischen Funktionen drinnen. Das wäre zum Beispiel ein Schritt, um hier die Situation zu verbessern. Auch die anderen Forderungen. Natürlich, Ausweitung des Programmangebots. Nur da stößt der ORF relativ schnell in dem jetzt vorhandenen Konkurrenzumfeld an seine Grenzen. Das ist das Problem. Wir müssen mit den Radioprogrammen, mit den Fernsehprogrammen auch Werbung verdienen, um die Information leisten zu können. 50% der Gesamteinnahmen sind nun einmal von der Werbung, 50% rund von den Gebühren. Wobei die Informationsprogramme und die ethnischen Programme des ORF zählen ja zweifellos zu den Informationsprogrammen, in Summe weitaus mehr ausmachen, als durch die Gebühren hereinkommt. Das muss man auch dazu sagen. Programm erweitern ist im jetzigen Umfeld nur sehr schwer oder gar nicht denkbar, da hoffen wir auf die Digitalisierung. Dann schaut das neu aus. Dann wird es mehr ORF-Programme als derzeit geben, mehr Programmfläche. Momentan mit diesen 2x24 Stunden im Fernsehen und mehr haut der Tag nicht, wird es nicht mehr geben.
Bitte. Also eine Frage, weil es gerade dazu passt. Wie schaut es beim Radio aus? Also die alte Forderung Blue Danube Radio wird jetzt umgeändert in eine alternatives Jugendradio, also noch Schema FM4, aber praktisch ganztägig. Wäre das nicht auch eine Möglichkeit, außer im Englisch, weiß nicht, ob es auch Französisch oder auf jeden Fall die großen Sprachen Beiträge geben wird, nicht auch in Türkisch, Serbokroatisch oder Serbisch-Kroatisch oder wie auch immer, Beiträge und vor allem auch Musik, vor allem jugendgerechte Aufmachung eben in den Sprachen zu machen.
Ja. Auch die Anregung Blue Danube Radio, respektive jetzt FM4 neu, mehrsprachig zu machen, im Sinn von mehr, nicht nur Englisch und Deutsch, ist eine durchaus schon länger auf dem Tisch liegende. Das Problem ist, dass der ORF sich hier zu einer anderen Strategie entschlossen hat. Und ich glaube nicht, soweit ich die Papiere kenne, dass sich diese Strategie noch ändern wird. Derzeit sind all diese Sprachen auf der Mittelwelle, Radio 1476, die Ja, sie ist in Österreich relativ problemlos zu empfangen mit ihrer Leistung. Aber natürlich, Mittelwelle gilt als antiquiert. Das ist, glaube ich, das Größte. Sie hören es hier nicht. Da bin ich überrascht.
Das Problem ist, dass direkt ist zu nahe und damit über die Reflexion von der Stratosphäre da wieder zurückkommen würde, ist. Aha. Also da ist zu nahe und also für da, direkt ist zu weit weg.
Aber warum fehlt, also was ich mich halt frage, warum fehlt der politische Wille? Also das, da geht es ja eigentlich das, um. Das,
ja, das, warum fehlt warum? Der politische Wille? Das ist die wahre Frage. Und natürlich kann man da Vermutungen anstellen. Warum fehlt er? Aber der fehlt nicht im ORF, weil der handelt nach Auftrag. Das ist das Problem. Nicht? Also, es wird ja keine Programmsekunde gesendet, die nicht vom Kuratorium abgesegnet ist. Ich weiß nicht, ob das hier der allgemeine Wissensstand ist. Die Programmschemata müssen, so wie die Finanzpläne und, vom ORF-Kuratorium abgesegnet werden. Und wenn das Kuratorium hier nicht zustimmt, dann gibt es es so nicht. Also der ORF ist nicht die freie Firma, die machen kann, was sie will. Warum die politischen Instanzen in Österreich hier so relativ wenig Interesse an diesen Fragen zeigen, ja, vermuten kann man einiges. Ich bin nicht befugt, das zu beantworten.
Herr Strattert, Ihr Kollege Landeshauptmann Büringer ist ja jetzt neuerdings im ORF-Kuratorium. Wir hätten ihn letztes Jahr mal angesprochen auf das Konzept von FM4 Neue. Könnten Sie sich vorstellen, dass von ihm eine Initiative erfolgen könnte?
Es ist richtig, dass Dr. Büringer jetzt im Kuratorium Einzug gehalten hat und ich glaube, seine Botschaft ist auch eine verstärkte Regionalisierung des Fernsehens bzw. des Radios. Ich glaube, wenn ich sein kulturpolitisches Selbstverständnis auch übertrage auf die Artikulation ethnischer Minderheiten, dann müsste da ein gewisser Zugang bestehen. Sie kennen die Situation auf Bundesebene. Ich nehme mir da wirklich kein Blatt vor den Mund. Der Herr Glezander ist natürlich als Mitarbeiter des ORF natürlich ein bisschen vorsichtiger, muss er auch sein. Aber wir wissen alle, dass also hier es einen relativen Gleichstand der Parteien auf Bundesebene gibt und hier halt gewisse Vorsicht herrscht, um nicht sozusagen ein Phänomen noch einmal zu verstärken. Aber ich persönlich würde mich schon dafür einsetzen, dass diese Dinge, was FM4 betrifft oder auch Heimat, fremde Heimat, dass man also da zu einer Modifikation auch kommt, nicht? Also das kann ich mir durchaus vorstellen, dass wir also hier einmal einen Vorstoß machen. Ich wurde also vom Vertreter des kurdischen Kultur- und Sportvereines gefragt, wie es also mit einer Förderung ausschaut. Ich weiß es, dass Sie also eine Förderung bekommen. Ich würde Sie bitten, künftighin, wenn Sie wiederum eine Veranstaltung machen im neuen Rathaus, dass wir also direkt Kontakt aufnehmen. Dieser Antrag ist nicht über mich gelaufen. Ich habe ihn dann sozusagen zur Unterschrift bekommen und da sind also die ganzen Vorentscheidungen schon gefallen. Ich könnte mir vorstellen, dass man natürlich mehr als ein Flugticket bezahlen, um das also plastisch zu sagen. Ich würde Sie bitten, darf Ihnen dann meine Karte geben, dass wir also dann wirklich im nächsten Jahr unmittelbar miteinander Kontakt nehmen.
Ja, vielleicht kommen wir jetzt zur dritten Frage wegen den Kollegen von Media TV. Vielleicht könnten Sie kurz einmal den Zusammenhang erklären, warum es zu dem Verbot gekommen ist.
Herr Lasseretai, der Speaker der Television فشاری چی زوری دولتی ترکیه به تایبتی بود دولتی ترکیه لبروندی پیوندی چی بتویه لگل ولاتانی اروپای روجاوا اتر همو پیوندکانی خوی چی پیوندی سیاسی دبلوماسی آبوری تجاری بکاره نه بو آوندی او کنترکتی که لبینی متی وی و لبینی او فرمانی یا او کمپانی کوا تعاملی لگل متی وی دکرد و هر وها فشاریان بو اولاتانی هنده هنا که لیسانسی هنده بو متی وی بویا لیسانسی متی وی لکوتایی طبعا لمانجی چوارا لیسندرا و پخشکا راجرا و شتی که زور سر انجراشی شده موی او دست نشان بکم که لکاتی که لیسانسی مت ملا ببور
یا چولیم یا دی هات گساگت دست هم انفنگ ان الیس متی وی میت سنه پروگرامن انفنگ ورده von der Türkei als einen Dorn im Auge gesehen und er hat auf allen politischen, wirtschaftlichen, diplomatischen Bereich versucht, die Metibis zu stoppen. Besonders hat die Türkei die einen direkten Druck auf die Länder ausgeübt, besonders auf die Firmen, die mit MedTV einen Kontakt gehabt haben oder zusammengearbeitet haben, auf einer Seite und auf der anderen Seite, die mit diesen Ländern, besonders mit diesen Firmen, die MedTV Lizenz gegeben haben.
شتیکی سرنجراچیش هیا حزکم اشارتی پیب کم اویش اویا که یک کلو کسانه یعن برپرسیارنه که امزای لسر لسن نوی لیسانسی ما تیویان کرده بو لهمان که دا لیسانسی چک درست کردنی دا بو با ترکیه
Und der hat auch ein interessantes Beispiel erzählt, dass einen, der auch eine Unterschrift für die Zurücknahme der MedTV-Lizenz oder die seine Unterschrift gegeben hat und er hat auch gleichzeitig für die Lizenz der Waffenproduktion in der Türkei auch gegeben hat. Das heißt, die Firma ist auch nicht nur eine Firma für Fernsehsendungen, sondern auch für die Waffenproduktion zuständig.
لسنوی لیسانسی مت تی وی لروجی کابو کروجی د مزراندنی کوماری ترکیه یعنی امدو شته به تصادف و نابه یعنی
alles die Lizenz von Med TV zurückgenommen wurde war eine Tag alles die ein Tag alles die Türkei gegründet wurde die türkischen Republik das an diesem Tag und die beiden passen eigentlich nicht zusammen
بلام اوش وانا گینه که ایمش هلمان نبو طبی لبرواندهی ایمه دزگای چی نوی بون شارزایی و پسپوری ما نبو لبوارده لوانه ایمش هلمان هبه یعنی چی لباره پروفیسیونالیزم و یعنی لباره آماده کرنی پروگرام مشتیوه و بلام اوش لبر کم شارزایی لو مسئله و وابزانم لمدیا تیوی سودمان لو درسور گرد و ایستا حول دین که جورنالیسمی یعنی اوانی روزنامه‌وانانی پروفیشنال و هر وها او کسانی که تجربه و اشتیوانی انریم بو کورسی فیر کردن و پرورده کردن
und das bedeutet auch nicht dass wir nicht Fehler gehabt haben sondern haben wir auch unsere eigenes Fehler und unsere Fehler lagen im professionellen Bereich dass wir wenigen ausgebildeten Journalisten haben aber aus MedTV-Erfahrung haben wir auch für die Zukunft, für die MedTV etwas gelernt, dass wir jetzt nur die professionellen Journalisten bei uns beschäftigen. Wenn sie auch nicht professionell sind, dann haben wir die Spezialkurse für sie.
شتیکی تر طبی که پاش اون دیکه لیسانسی مت تیویان ورگرد ایم توانیمان که لرگای سی تیوی و یا کلچرال تلویزیون که اوش هر همان بریتانیا لیسانسی پیدا بو پروگرام کانی کردی بلاو دکرده و
Und als die Lizenz von MedTV zurückgenommen wurde, dann haben wir auch nebenbei versucht, nochmals auf die Sendung zu kommen. Und dann haben wir einen Fernsehen gefunden, die ZTV heißt, und die auch Lizenz von Großbritannien lizenziert wurde, besonders ETC, unabhängige Fernsehkommission. Britannien heißt es. und von dort dann haben wir unsere Programme ausgestrahlt.
البته است پروگرام کارمان لرای مدیا تی ویو که فیرمای چی فرانسیه بلام همیشه مترسی هیا چون که خود زانی حدنا حزانی گلی کرد همیشه دانوی دنجی کرد در نه دیوی مسئله کرد یعنی که کیشی کرد باس نکره ایتر اما مترسی هم وقتی که بلام سرای او الترنتیویش هیا بلام لبرهوی آسایش و سکیوریتی طبیعی انسان نامنوی باسی هم مشتکم کرد بلام همیشه مترسی هیا یعنی
Und er sagt, jetzt wurde Media TV von einer französischen Firma lizenziert. Wir haben natürlich Probleme und wir haben auch natürlich Angst, dass dieses Fernsehen wieder noch einmal gestoppt wird, von ihrem gestoppt wird. Und aber wegen einigen unseren Sicherheiten oder unseren einigen Bemerkungen, dass ich nicht über alles jetzt sprechen kann, aber wir haben trotzdem die Alternativen, dass wir weiter auch auf Sendung bleiben können.
Okay, Media TV wird es also sicher in Zukunft. Andreas Wahl spricht.
Andreas war richtig. Herr Kletzand, ich hätte eine Verständnisfrage. Und zwar in einem Halbsatz von Ihnen haben Sie, ich hätte so verstanden gesagt, dass der ORF sehr viel von den, sehr viele Entscheidungen von den Einschaltquoten abhängig macht. Dass so bei Erhebung dieser Einschaltquoten die Haushalte von Nicht-Österreichern nicht erhoben werden. Ist das richtig?
Korrekt, ja. Das ist allerdings eine Situation, die fast europaweit, das entschuldigt das nicht, aber es ist europaweit so. Deutschland ist das erste Land in Europa, das auch Zuwanderer in einer Sondererhebung, man beachtet das Wort, in einer Sondererhebung beobachtet und ihr Fernsehverhalten. Wobei sie fahren das heurige Jahr 99, sie haben im Jänner begonnen, das fahren sie einmal als Probejahr und die Zahlen werden nicht veröffentlicht in Deutschland, bis jetzt nicht. Wie also das Fernsehverhalten der Zuwandererhaushalte ist. In Österreich ist es nach wie vor so, dass nur österreichische Haushalte im Teletest erhoben werden und wir daher konkret nur über Zuseher mit einem österreichischen Haushaltsvorstand, so ist es ganz genau, Bescheid wissen. Allerdings, wir haben eine Reihe von Umfragen, Gott sei Dank beschäftigen sich auch viele Wissenschaftler mit unserer Sendung und der Redaktion, die immer wieder Diplomarbeiten und Dissertationen über uns machen. Und daher wissen wir in etwa, in welcher Größenordnung uns auch Zuwanderer sehen und auch Volksgruppenangehörige. Und da steht unter dem Strich, rund ein Viertel der Zuwanderer in Österreich sieht uns sehr regelmäßig. Und damit kommen wir zu diesen rund 150.000, die uns jeden Sonntag aus diesem Kreis sehen.
Was mich daran gestört oder aufhorchen hat lassen, war das, dass hier nicht nur der politische Wille fehlt, den Minderheiten einen Platz in Hör- und Sehvertretung zu geben, sondern dass sogar der betriebswirtschaftliche Wille fehlt, Ausländer und Ausländerinnen zumindest als Konsumenten anzuerkennen. Ja, also und das würde durchaus, wenn man sagt, der Zeitgeist bläst uns ins Gesicht, dann würde das zumindest, dass man hier Konsumenten hat, dem Zeitgeist entsprechen.
Sie haben so recht und es gibt eine Fülle von Untersuchungen über die Kaufkraft dieser in Frage stehenden ethnischen Gruppen. Nichtsdestotrotz, bis jetzt war es nicht so. Allerdings, es gibt ein positives Zeichen. Vor 14 Tagen hat die erste Veranstaltung in Österreich stattgefunden, wo sich Marktforscher sozusagen reuig an die Brust geklopft haben. Übrigens eine Veranstaltung unter Beteiligung der Minderheitenredaktion. Und gesagt haben, so kann es nicht weitergehen. In Hinkunft werden auch, das gilt nämlich für fast alle Meinungsumfragen in Österreich, ganz egal zu welchem Thema, sei es Wohnungsstandard, was immer, üblicherweise unter Ausschluss der Zuwanderer, nicht österreichischer Staatsbürgerschaft. Aber wie gesagt, die Marktforscher haben sich an die Brust geklopft im Sinne der gesamte Verband. Und es ist zu hoffen, dass sich das Denken in diesem Bereich auch ein wenig zeitgemäß adaptiert.
Gut. Der Kollege vom Seniorenradio War sonst noch wer?
Ja, also wir senden im Radio Froh ein Jahr lang jetzt im Linzer Seniorenradio schon sehr, sehr erfolgreich und mit großer Freude und mit großer Dankbarkeit an euch, dass ihr uns so unterstützt. Und wir haben nur eine kleine Sorge. Wir sind deswegen eine Minderheit, zwar was Radio-R-Hörer angeht, weil unsere Sendung nicht ankommt bei den Leuten. Die bezahlen Rundfunkgebühr sowieso, die bezahlen Lee West, sind natürlich mit ihren Geräten dort angeschlossen und können uns leider Gottes auf dieser Linie oder auf dieser Möglichkeit nicht mehr erreichen. Wir wären eine große Schar, wenn also dieses Hindernis wegfiele und wenn man also 105 über Lee West auch hören könnte. Ich weiß, es ist ein finanzielles Problem, aber ich weiß auch, dass Radio Froh nicht im Geld schwimmt, sondern eher in den Fluten des Wassers zu ertrinken droht. Und wir wollen also, das Linzer Seniorenradio will also hier die Belastung nicht von Radio Froh verlangen, sondern eine andere Möglichkeit suchen.
Jetzt weiß ich nicht, ob das als Frage an Herrn Stadtrat Teig verstanden war. Oder so was eine Feststellung verstanden zu setzen.
So eine Feststellung. Aber ich habe sie sehr wohl gehört.
Gut, dann Nadir etwas und dann die Magdalena.
Ich hätte auch eine Frage an Herr Kulturstadtrat, Herr Teig. Nämlich, hat die Politik genug unterstützt freien Zugang zu Medien? Oder handelt es sich wirklich um das, was hat der Kollege aus Zürich gesagt, eine gewisse Gewissenberuhigung? Gibt es wirklich politische Wille? Weil das ist wirklich mit Politik gebunden, dass es Zugang zu Medien, Minderheiten frei gemacht. Apropos dieses Thema sage ich klipp und klar, was heißt, die Förderungen kommen dran. Also zuerst politische Wille, dann kommen die Förderungen. Wir wissen alle, dass das Radio Froh schwimmt nicht in Geld. Es gibt die Probleme, weil Radio Froh ist an Förderungen angewiesen. Und unser Schicksal, also von der Redaktionen von Minderheitenprogrammen, ist mit dem Schicksal Radio Froh direkt verbunden. Der Kollege hat auch angefangen, Kultur braucht Geld. Das ist eh klar. Umsonst kriegen Sie nichts. Wenn Sie wollen ein Qualitätsprogramm machen, dann müssen Sie was bezahlen. Apropos das sage ich zum Beispiel in meinem Programm, ich bemühe mich, die Informationen aus Heimat ausstrahlen. Dafür brauche ich einen Journalist unten in Heimat, einen Professioneller, und der will nicht umsonst machen. Okay, der macht mir 5-mal oder 6-mal umsonst, sagt der liebe Kollege, ich brauche Zeit dafür, ich brauche das Geld. Wenn ich zum Froh gehe, Froh hat auch kein Geld, ich habe auch kein Geld, oder muss ich privat aufkommen, etc., etc. Also noch ganz kurz, also die Rahmenbedingungen haben wir von Radio Froh geschafft. Und auf dieser Stelle wollte ich mich bedanken. Aber weiter ist man allein, also man muss irgendwie aufkommen, dass das Inhalte so gut wie das Geld spricht, Qualität macht.
Darf ich dazu gleich Stellung nehmen? Ich meine, ich bin kein Medienexperte, das muss ich auch dazu sagen. Ich dilettiere auf diesem Gebiet, ja. Aber soweit ich die Entwicklung verfolgen kann, war ja die Geburt der freien Radios eine sehr, sehr schwierige, weil einfach die gesetzlichen Grundlagen zwar für die Lizenzerteilung gegeben waren, aber das Fundament der freien Radios im Gegensatz zu den kommerziellen Radios, die sich also auch zum Teil über Werbe und ausschließlich über Werbeeinnahmen finanzieren können, ist ja nicht gegeben worden. Das ist ja nicht vom Bundesgesetzgeber im Regionalradiogesetz nicht mit in die Wiege gelegt worden. Im Gegensatz, wie also mein Partner zu meiner linken Seite eben gesagt hat, oder auch in der Bundesrepublik, hier ein kleiner Teil, wirklich ein sehr minimaler Teil der Hörer und Sehergebühren von öffentlichen Radios und Fernsehen, erzähle ich eh nichts Neues, eben für freie Radios zur Verfügung gestellt wird. Das ist eine Bedingung, die eben hier in der letzten Gesetzgebungsperiode, da haben sich eben die Parteien, waren sich selten einig, ich verstehe es nicht, ja, und die wollten also nur diesen kommerziellen Kitsch hier fördern und haben an und für sich für eine Totgeburt gesorgt, aber das Froh lässt sich nicht unterkriegen. Es gibt die Stadt Linz und die Stadt Linz ist meines Wissens bis jetzt der einzige Fördergeber, nicht viel, aber es ist aber trotzdem mehr als eine symbolische Förderung und da glaube ich, dass also das in den nächsten 4 Jahren hier sicherlich sichergestellt ist. Wir haben natürlich Budgetprobleme in unserer Stadt, aber da glaube ich schon, dass also für Radio Froh eine gewisse Basis gestellt ist und weil einfach hier der hier vom Radio Froh sich selbst gegebene Programmauftrag wirklich ein sehr interessanter ist und für unsere Stadt ein sehr wichtiger Beitrag ist. Damit beantworte ich zum Teil also auch die Frage von Herrn Kollegen Schacherl, inwieweit ihr in die Livest hineingehen müsst. Ihr wisst, die Livest ist also jetzt privatisiert worden in dem Sinne, dass also die Eigentümer die Energie AG ist, beziehungsweise die ESG. Da müsste man mit den Eigentümern reden, ob also noch eine Schiene frei ist. Was Ihre Frage betrifft, den Zugang, da muss ich schon sagen, dass hier ja in Österreich, ich muss das betonen, weil ich drücke mich jetzt bewusst laienhaft aus, ja, soweit ich informiert bin, es Redaktionsstatute gibt in den einzelnen Zeitungen, im ORF Redaktionsstatute und sozusagen hier eben eine sehr, und da muss man halt Ansprechpartner suchen und Kooperationen suchen. Also hier gesetzlich vorzugehen, da bin ich zu wenig Experte. Sicher, es ist alles regelbar in Österreich. Es kann für alles ein Gesetz gemacht werden. Ich persönlich habe nichts dagegen. Ich könnte mir das auch vorstellen, dass man also durch Interventionen, durch politische Diskussionen mit den Parteien im Parlament oder in den Landtagen, ich weiß nicht, ob die Landtage da zuständig sind, aber meine permanente Diskussion mit den Entscheidungsträgern sicherlich, wenn eine neue Bundesregierung bestellt ist und im Amt ist, dass man also hier wiederum einen Anlauf macht. Ich sage das jetzt alles sehr, nicht als Medienexperte, sondern als einer, der schon einige Zeit in der Politik ist. Aber ich kann eigentlich nur für die Stadt Linz sprechen. Das kann ich sehr wohl, weil ich mich hier auch einig weiß mit den kulturpolitisch interessierten Parteien, oder das sind also im Wesentlichen noch 2 weitere, und eine andere schließe ich da wirklich aus als kulturpolitische Partei. Das sind halt einmal neben der ÖVP die Sozialdemokraten und die Grünen, und da glaube ich, kann ich mir schon auf Dauer, zumindest für die nächsten 4 Jahre, eine Kulturpartnerschaft vorstellen. Und da kann ich also für die Stadt Linz sprechen, weil ich weiß, dass also die von mir genannten Parteien ähnlich denken.
Ja, Stadtrat, da muss ich kurz was dazu sagen. Also ich will nicht, dass das jetzt so eine Debatte ausartet, wie viel Geld Froh kriegt, aber die Stadt ist nicht die einzige, die zahlt, und heuer wird es so sein, dass der Pumpe neue doppelt so viel zahlt wie die Stadt. Also was in
100 Milliarden Budget, wir haben 8 Milliarden.
Was ich nur ansprechen wollte, Herr Siawasch, Sie haben das vorhin kurz angesprochen gehabt, in dem Sinn, dass Sie meinen, das Herumschummeln um das Thema in den Medien hätte nicht, also würde nicht den Konflikt entschärfen, sondern verschärfen. Das war ja vorhin von Ihnen, Herr Stadtrat, auch kurz irgendwie angesprochen, glaube ich, in dem Sinn, dass es in der politischen Debatte auch die Sorge gibt, wenn man das Thema zu sehr thematisiert, dass das nur zu einem Aufschaukeln des Konflikts führen würde. Herr Siawasch, können Sie nur weiter ausführen, warum Sie nicht glauben, dass das so wäre?
Ja, man hört immer wieder, dass man im Moment vorsichtig handeln muss. Politik soll vorsichtig handeln, aus Grund, was auch immer ist. Medien sollen vorsichtig handeln, weil die Lage im Moment nicht so gut ist. Und ich frage mich oft, wieso kommt überhaupt zu dieser Stimmung im Moment? Wieso kommt überhaupt zu dieser Lage, wo, dass man vorsichtig handeln muss? Wieso sollte man das tun? Das ist, was ich denke, das ist eine Aufarbeitung, die über lange Jahre gehen sollte. Und es ist nicht gegangen. Also es ist immer so am Rande gewesen, dieses Thema. Der Zugang der Minderheiten zu den Medien, überhaupt die Minderheiten, das war so ein Thema am Rande, und man sieht sie nicht einmal als Konsumentenpotenzielle. Und wenn man es so weiter behandelt, dann wird zu dem Punkt kommen, wo man eigentlich keine Hoffnung haben sollte. Als eine Minderheit denke ich mir oft, was für Perspektive habe ich noch da, wenn ich nicht da und dort berücksichtigt werde. Und ich glaube, das ist eine Aufgabe der Medien, diese Aufklärung in Gesellschaft zu machen. Das ist eine Aufgabe von Medien, die diese Thematik praktisch in Tageslicht bringen und nicht immer auf die Minderheiten warten, dass sie was tun. Die können nicht tun. Die sind so begrenzt, die sind so beschränkt. Da sollen Medien einfach diesen Zugang für diese Menschen öffnen und ein bisschen diese Message, diese Nachrichten überbringen, was da im Moment ist. Und eigentlich sollte auch nicht der Ist-Zustand betrachtet werden und verarbeitet werden. Das sollte, vor jetzt ist sowieso so spät. Es sollte vor Zukunft ein bisschen mehr Arbeit geleistet werden. Und das ist die Aufgabe der Medien.
Also, darf ich dazu was sagen? Weil Sie haben jetzt hier mehrere grundsätzliche Punkte angerührt, die natürlich alle, ja, man kann schon sagen, auch zugleich zentral sind. Im Wesentlichen, wenn wir versuchen, uns diesen Komplex von Integration, Assimilation, Zusammenleben, Miteinander, Fremdenfeindlichkeit, Fremdenhass, Xenophobie, wenn wir versuchen, uns diesen Komplex anzunähern, gibt es sozusagen Gruppenphänomene und Einzelfänomene. Wenn wir uns einmal versuchen, das zu trennen. Bei den Gruppenphänomenen ist meiner Meinung nach viel zu stark untergegangen, was die letzte Untersuchung, es gibt eine Fülle von Untersuchungen in diesem Bereich, aber was die letzte Untersuchung ganz klar gezeigt hat, dass der Österreicher, wenn man es jetzt schon so generalisieren will, große Untersuchung über Fremdenfeindlichkeit im Auftrag des Wissenschaftsministeriums, der Österreicher hat nicht so sehr Angst vor dem Fremden, er hat Angst vor dem Integrierten. Er hat Angst vor dem Zuwanderer, der ist wie er und ihm dem Arbeitsplatz streitig machen könnte. Das ist dort ein ganz wesentlicher Punkt gewesen. Und da, in dieser Frage, stoßen Medien an alle Grenzen. Was soll Medien hier machen? Wenn dieser Punkt nun so ist, dann kommen wir zu dem Punkt Emotion. Dann sind wir bei der Frage, gibt es legale, logistische Möglichkeiten? Da sind wir bei der Frage der Menschenrechte, die hier relativ wenig Möglichkeiten bieten. Da sind wir bei der Frage eines Antidiskriminierungsgesetzes. Wenn es ein solches gäbe, hätte es viel mehr Möglichkeiten, hier eingesetzt zu werden. Nun, das Antidiskriminierungsgesetz gibt es auch aus vielen Gründen noch immer nicht, weder auf EU-Ebene, nicht auf Europaratsebene. Vielleicht kommt jetzt ein Zusatzprotokoll zur Menschenrechtskonvention beim Europarat hinein, das Antidiskriminierungscharakter haben könnte. Wissen wir noch nicht, aber es gibt Gespräche darüber. Aber derzeit gibt es de facto nichts, was auf legistischem Weg hier einsetzbar wäre. Das heißt, es bleibt nur über gut zureden, Emotion. Gut zureden und Emotion, Teilnahme, Teilhabe, wie es so schön heißt, das sind natürlich ganz wesentliche Punkte. Nur, wer beschäftigt sich denn damit? Wer beschäftigt sich mit im weiteren Sinn Menschlichkeit? Darum geht es im Grunde genommen. Nun, der ORF versucht hier einiges mitzumachen, wenn wir uns Fernsehsendungen anschauen, die in diesem Bereich versuchen, ja, sozusagen durch die Hintertür. Keiner redet darüber, alle sehen es, keiner denkt darüber, viel darüber nach, weil das geht direkt, wir wissen, wie Fernsehen funktioniert, schaltet weitgehend die logische Kontrolle aus, sonst würde man sich ja vieles nicht anschauen, auch keine Frage. Wir leben mit und so funktioniert das Ding. Es gibt eine Fülle von Radiosendungen in diesem Bereich. Österreich 1 ist hier hervorragend tätig. Aber natürlich, man kann immer sagen, es ist nicht genug. Und ich bin auch der Meinung, es ist nicht genug. Und vor allem der ORF allein kann es nicht sein. Es gibt eine Fülle anderer Medien in Österreich, die vom Print bis zu den CDs, bis zu den Videokassetten und, die auch ihre Wirksamkeit entfalten. Also wenn ich mir den Videokassettenmarkt anschaue, dann habe ich nicht den Eindruck, dass hier Menschlichkeit ein wichtiger Faktor wäre. Um nur einen Punkt herauszugreifen, und das gilt besonders für die muttersprachlich sortierten Videotheken. Ich habe mir es versagt, einen Beitrag darüber zu machen, wie das Videothekenangebot hier strukturiert ist. Schlimm. Damit will ich es dabei lassen. Es ist ja auch immer ein gegenseitiger Prozess, darum erwähne ich das. Man kann nie erwarten, dass nur eine Seite für sich allein Menschlichkeit im weitesten Sinn bringt. Es ist immer, gibt es dann das modische Wort, Integrationsarbeit von beiden Seiten. Dankeschön.
Ja, da gibt es ein paar Stimmen jetzt aus dem Publikum und nachher würde ich vorschlagen, vielleicht den Aspekt noch von der Seite her zu diskutieren, wie wir in einer lokalen Situation was ändern könnten. Also es ist einerseits einmal der Aspekt, dass muttersprachliches Medienangebot zwar vorhanden ist, aber oft an jetzt den Herkunftsländern verpflichtet ist und wie man jetzt ein Ansatz der Integration-Debatte wäre, wie wir so eine Linzer-Situation verändern können, dass eine Verpflichtung quasi der lokalen Situation gegenüber besteht, so wie die Arbeit da jetzt von Radio Lora beispielsweise ist. War vorhin noch der Kollege von Stimme für Minderheiten, der Chefredakteur, und also ist egal, glaube ich.
Dazu noch schnell was sagen, bitte. Bei dieser Diskussion, finde ich, vergisst man immer einen Anteil der Integration, und das ist zum Beispiel auch das Schöne, was die Ausländischen oder die Fremden mitbringen. Ja? Zum Beispiel die Buntheit ihrer Kulturen oder die anderen Rituale oder Riten, die sie haben. Und ich würde es nicht so sagen wie der Herr Baratitz, dass die Österreicher Probleme damit haben, wenn die Ausländer gleich sind wie sie selbst, wenn sie integriert sind. Ich denke, es gibt einen Anteil der Österreicher, die sehr froh sind darum, dass das auch gibt. Und da ist eben, finde ich, wäre auch die Aufgabe, da wäre die Aufgabe dieser Medien- und Radiosendungen, finde ich, das Schöne irgendwie auch zu betonen. Und dort anzusetzen, denn die Leute hier fahren gern nach Griechenland auf Urlaub und tanzen an Siataki oder an. Aber wenn die Griechen da sind, dann sollte man das auch hier mal betonen. Also das wollte ich zu dem noch sagen.
Also ich glaube, wenn ich gleich drauf war, das war nicht der Herr Parasitz, sondern war schon der Herr Glezander, und ihr habt das für Heimatfremde Heimat gesagt. Und wenn Sie die Sendung verfolgen am Sonntag, wir haben diese Elemente, nur allzu viele können es nicht sein, weil dann gilt die Sendung sofort als folkloristisch und das ist auch etwas, was nicht sehr gewünscht wird.
Danke. Hakan Gürses, Stimme von und für Minderheit. Ich habe den Eindruck, und aber nicht nur hier an diesem Podium, dass wir in letzter Zeit verstärkt über das Problem, sage ich jetzt einmal, der Ausländerinnen und Ausländer oder Minderheiten reden. Oder oft ist auch davon die Rede, dass es ein Minderheitenproblem gibt. Also nur einmal jetzt sprachlich, ein Minderheitenproblem ist zum Beispiel, wenn Minderheiten nicht Zugang zu etwas haben oder so. Aber ein Problem mit Minderheiten zu haben, ist eine andere Ebene. Und ich glaube, beides wird auch ziemlich vermischt in der Diskussion. Das heißt, wenn wir hier jetzt einmal über Konzepte reden, die gegen Fremdenfeindlichkeit gerichtet sind, dann muss man sie zumindest jetzt einmal strategisch von jenen trennen, die auf längerfristige Integration abzielen. Das heißt, ich kann einem Rassismus nicht Kultur und auch die Buntheit der Kultur entgegenhalten. Das geht einfach nicht. Rassismus ist ein politisches Phänomen, Rassismus ist auch im alltäglichen, in seiner sozusagen alltäglichen Ausformung ein politisches Problem. Und da zum Beispiel davon zu reden, es gibt Ängste der Bevölkerung, die müssen wir ernst nehmen und sowas, oft so entgegengehalten wird dem Rassismus, so eine Art verstehender Elitismus sozusagen. Da habe ich den Eindruck, dass wir da einen Fehler machen, wenn wir tatsächlich sozusagen so eine Art Bringschuld oder sowas, gerade bei den Migrantinnen und Migranten ansetzen. Also der Rassismus ist ein Phänomen, das europaweit zu beobachten ist und nicht erst von gestern auf heute. Das sollte einmal so festgehalten werden, denke ich. Und wenn wir jetzt einmal, ich finde es immer sehr gut, wenn über Minderheiten und Medien geredet wird, immer dieser positive Ansatz da ist. Das heißt, was können die Minderheiten selbst machen, beziehungsweise was kann man offensiv machen, damit es ja nicht dazu kommt. Das ist sehr wichtig. Aber, und ich bin eigentlich immer der Letzte, der sozusagen diesen Punkt einbringt, aber es gibt bereits in Österreich eine fremdenfeindliche, rassistische Berichterstattung und beziehungsweise eine sehr klischeehafte, sage ich jetzt einmal, die ja sicherlich auch zu diesen Phänomenen wie Xenophobie und so weiter führt. Und da denke ich natürlich an die Kronenzeitung an erster Stelle, aber ich denke auch zum Beispiel an eine Sendung wie zur Sache, die ja vor 2 Wochen oder sowas stattgefunden hat, wo sogar Menschen, von denen man es nicht erwartet hätte, plötzlich angefangen haben, über physiognomische Eigenschaften von Ausländern und so weiter zu reden. Da denke ich mir, es gibt auch diese Ebene, was können wir dagegen tun? Das ist insofern sehr wichtig, weil wir in den letzten Jahren, glaube ich, mit einem sogenannten Backlash-Effekt zu tun haben. Das heißt, wir diskutieren Sachen, über die wir vor 10 Jahren nicht diskutiert hätten und in einer Terminologie, die meiner Meinung nach uns auch mindestens 20 Jahre zurückgeworfen hat. Also vor 10 Jahren haben wir noch diskutiert über die Ausländerinnen und Ausländerwahlrecht, über das Ausländerwahlrecht. Wir haben diskutiert über Doppelstaatsbürgerschaften und so weiter. Und heute reden wir davon, ja, wie können wir schaffen, dass die Leute die Ausländer und Ausländerinnen akzeptieren. Also sie sollen sie doch akzeptieren. Nicht? Und ich meine, je höher wir die Latte schrauben, desto, also je offensiver wir, damit meine ich die demokratischen Kräfte in diesem Land, die ja unter Demokratie natürlich auch die politische und soziale und ökonomische Partizipation aller hier lebenden Menschen verstehen, dann müssen wir tatsächlich oben anfangen und diese Fragen, die wir vor 10 Jahren gestellt haben, ohne Scheu wieder stellen. Und nicht sozusagen diese Ängste der Bevölkerung allzu sehr in das Spiel bringen. Ich meine, die Menschen, von denen hier geredet wird, die haben genauso Ängste. Wer spricht über die Ängste der Migrantinnen und Migranten? Wollte ich nur festhalten.
Ja, bitte. Ja, und bei dir?
Darf ich ganz kurz, die Dame aus dem Publikum hat ein Thema angefangen, also Integration oder Assimilation. Also was wollen wir, muss man klar sagen, Integration oder Assimilation? Und noch ein Begriff in diesem Zusammenhang, Vorurteilen. Also der Herr hat ein paar Themen genannt, aber ich glaube, das meistens Problem ist es, die Österreicher ohne Beleidigung kämpfen, nicht alle, aber mit Vorurteilen. Weil das war ein gutes Beispiel. Die alle gehen in Griechenland, tanzen Sitaki, essen Schafkäse und wenn die mit Flieger wieder nach Hörsching kommen, nach Linz, dann haben die andere Meinung. Und überhaupt der Begriff Integration, was bedeutet, also für mich ist es Sinn, Integration also in eine neue Umgebung einleben lassen, anpassen.